Von nichts kommt nichts. Flüchtlinge ziehen nach Europa, aus dem Nahen Osten wie aus Afrika, während europäisch geprägte Kultur den Planeten beherrscht. Schaut man auf die Geschichte Europas, dann erkennt man Zusammenhänge. Schaut man mit einem ausgewiesenen Fachmann auf die Geschichte Europas, dann erkennt man mehr.
Ein solches Schauen mit einem Fachmann liegt seit vergangenem Jahr vor. Die Unterwerfung der Welt heißt das Buch. Es will laut Untertitel eine Universalgeschichte der europäischen Expansion sein. Unterwerfung, Expansion und Europa im Titel. Das klingt sehr aggressiv. Fragen wir den Autor, fragen wir Wolfgang Reinhardt, ob die europäische Geschichte das war, eine militärische Unterwerfung.
Sie war das, aber nicht nur das. Aber es ist ein wesentliches Element. Und wenn man genauer zusieht, kann man schon sehen, dass Europa die Welt geprägt hat und in gewisser Hinsicht unterworfen hat.
Wolfgang Reinhardt ist emeritierter Professor für Geschichte in Freiburg. Ihm ist das Thema offensichtlich so wichtig, dass er schon zum zweiten Mal ein solches Werk vorgelegt hat. In den 80er Jahren veröffentlichte der Historiker, der sonst eher für Papstgeschichte bekannt war, 4 Bände zum Thema europäische Expansion. Ein umfangreiches Werk, damit sollte das Thema für ihn eigentlich durch sein, könnte man denken. Nein, im Gegenteil, im vergangenen Jahr wurde Reinhardt noch einmal tätig, schrieb sozusagen dasselbe Buch noch einmal, völlig neu. 1648 Seiten sind es dieses Mal, erschienen unter dem Titel Unterwerfung der Welt. Seine These? Europa ist gleich Expansion. Das eine gab es ohne das andere nicht.
Ich persönlich habe die Theorie entwickelt und ich glaube, ich kann das auch beweisen, dass Europa gewissermaßen per Definitionem expansiv ist, indem es nämlich Europa in dem Sinne wie Indien oder China gar nicht gibt. Europa ist eine Sammlung von Halbinseln und Inseln am Westrand Eurasiens, das weder ethnisch noch kulturell ursprünglich eine Einheit bildete, sondern Europa ist selbst durch Expansion entstanden. Das römische Imperium hat expandiert, dann haben die sogenannten Barbarenvölker, Germanen und andere expandiert, sind zusammengestoßen. Und was dabei herausgekommen ist, das wurde schließlich durch die Expansion der römischen Kirche mit einer einheitlichen Kultur versorgt. Und das war dann Europa. Und dieses Europa war und blieb immer uneinheitlich. Und aus dieser Uneinheitlichkeit entstand eine enorme Dynamik. Das war dann die sogenannte deutsche Ostsiedlung, Expansion. Die Kreuzzüge, Expansion. Die Wikinger, Expansion. Die große Handelsrevolution der mittelalterlichen Städte, Expansion. Europa kommt durch Expansion zustande und bleibt weiter expansiv. Und die EU ist ja heute noch expansiv, nicht? Nicht mehr mit Gewalt, sondern mit Attraktivität, ökonomischer Attraktivität. Aber die Expansion Europas geht's weiter.
Einmal kurz innegehalten und nachgedacht. Dass es Europa als solches, als Einheit gar nicht gibt und dass es erst durch Expansion oder besser Expansion nennen zu Europa geworden ist, hat Folgen, vor allem für das Verständnis dieses Kultur- und Geschichtsraumes. Das findet auch der Historiker Reinhardt.
Womit zu demonstrieren ist, dass Europa ein Kunstbegriff ist und weiter nichts. Sie können Europa nicht exakt definieren. Europa ist gewissermaßen ein Prozess und kein Zustand und keine Sache, die man einfach definieren und beschreiben kann.
Von Europa aus auf die Welt blicken. Die Geschichtswissenschaft glaubte eigentlich, diesen eurozentrischen Blick überwinden zu müssen oder überwunden zu haben, je nach Ansatz. Nun legt Reinhardt aber wieder genau so eine Perspektive vor. Ist das nicht ein Problem?
Es ist ein Problem, aber ich versuchte damit zur Rande zu kommen. Wissen Sie, die Sache ist eurozentristisch, die Sache selbst ist eurozentristisch. Europa hat nun mal expandiert und deswegen ist das eine eurozentristische Angelegenheit. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich einen aufgeklärten Eurozentrismus praktiziere. Das heißt, ich weiß, dass ich eurozentrisch bin und versuche damit klarzukommen und versuche vor allem das zu tun, was inzwischen in der Forschung eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich das Handeln und die Positionen und auch das Leiden der anderen mit einzubeziehen und das Ganze als Interaktion von Europäern und anderen zu sehen und nicht rein als europäische Heldentaten oder, wie man heute lieber gesagt hat, die Täter und die Opfer. So einfach ist das nicht. Die Welt ist nicht schwarz-weiß und nicht in binären Alternativen konstruiert, sondern die Welt ist grau und kompliziert.
Die anderen wirken mit, sagt Reinhardt. Ohne die Mitwirkung von Einheimischen hätte es keine Kolonialherrschaft geben können. Das wäre schon finanziell gar nicht zu machen gewesen. Es war eine Interaktion zwischen Kulturen und Handelnden.
Das fängt schon an in Lateinamerika. Schon bei der Eroberung. Cortés hätte Tenochtitlan, also die Aztekenhauptstadt, nie erobern können, wenn er nicht einheimische Verbündete gehabt hätte. Und es gibt Forscher heute, die sagen, eigentlich haben die ja die Azteken besiegt und der Cortés war nur so eine Art Hilfstruppe, eine besonders gut bewaffnete, deren diese Indianervölker sich bedient haben. Und anschließend hat er sie halt diplomatisch über den Tisch gezogen. So kann man das auch sehen. Das ist sicher übertrieben. Aber er hätte mit eigenen Kräften allenfalls ein paar Städte an der Küste erobern können, aber nicht das Aztekenreich. Und entsprechendes gilt im Grunde für die meisten Kolonialeroberungen und die Herrschaft ist entsprechend.
Erkenne dich selbst. Wie kein anderer Satz steht dieses Motto des griechischen Tempels von Delphi für den Geist Europas. Und so lohnt sich denn der Blick auf das, was wir, was Europa, durch Expansion geworden ist, um zu erkennen. Deswegen die Frage an den Historiker, ob er über Einzelgeschichte hinaus Muster in der Expansion erkennen kann.
Ja, also vielleicht nicht für die Gegenden, sondern für den Ablauf des Prozesses. Und da gibt es in der Tat eine Menge Muster. Also eines ist das, was ich eben sagte, die Beteiligung der Einheimischen, die man früher eigentlich nicht wahrhaben wollte, weil das einfach immer Opfer waren. So einfach ist es, wie gesagt, nicht. Sie waren oft genug Opfer, völlig klar. Aber ein anderes Muster ist zum Beispiel, dass die Expansion eigentlich von Anfang an immer durch Privatinitiative zustande kommt. Man spricht immer viel vom britischen Empire oder von den deutschen Kolonien und macht viel her mit den Nationen und den Staaten und so weiter. Natürlich spielt das eine Rolle, aber damit fängt es nicht an, sondern es fängt immer an mit privaten Initiativen von Kaufleuten, Entdeckern, Missionaren, manchmal auch Banditen, Sklavenhändlern. Mit den Leuten geht's los. Und das lässt sich verfolgen bis ins 20. Jahrhundert, nicht? Man muss das ja finanzieren und dann werden Gesellschaften gebildet. Schon die ersten Konquistadoren haben so kurzlebige Handelsgesellschaften gebildet, mit denen sie ihre Züge finanziert haben. Und dann haben wir natürlich im 17. und 18. Jahrhundert die großen Kolonialgesellschaften, die niederländische und die britische Ostindische Kompanie. Das waren im Grunde historisch gesehen die ersten großen Aktiengesellschaften der Wirtschaftsgeschichte. Und das zieht sich aber bis ins 20. Jahrhundert, nicht? Also das heutige Simbabwe, was früher Rhodesien hieß, wurde bis 1923 von so einer Gesellschaft verwaltet und regiert. Das ist das private Muster. Und Sie können sogar die gekrönten Häupter, Leopold II. Im Kongo, das war ein Privatunternehmen. Und Kaiser Wilhelm I. war ein Hauptaktionär der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft als Privatmann.
Deutschland spielt im Reigen der Kolonialreiche nur eine kleine Rolle. Nur etwas über 40 Jahre lang, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, gab es überhaupt so etwas wie Kolonien. Und das waren auch noch wenige. Stimmt nicht ganz, wendet Wolfgang Reinhardt ein.
Die Deutschen waren eben indirekt, und das ist auch etwas, was jetzt durch diese wirtschaftsgeschichtlichen Forschungen rauskommt, von Anfang an involviert. Man weiß heute, dass zum Beispiel die Stadt Hamburg im 18. Jahrhundert ganz groß mit dem Geschäft mit den Sklaven gelebt hat. Es lief alles über Hamburg, also halb Hamburg hat vom Sklavenhandel gelebt. Das hat man früher nicht gewusst, das haben wir jetzt heute erst rausgefunden, nicht? Also insofern war Deutschland indirekt eigentlich immer involviert.
Europa hat der Welt durch all das seine Kultur eingeprägt, sagt Reinhardt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt.
Weltweit heute Elektrizität, Internet, moderne Medizin, Autos, Kalaschnikows, was Sie wollen. Alles mehr oder weniger europäische Errungenschaften, die in der Welt inzwischen selbstverständlich geworden sind. Das heißt mit anderen Worten, die Weltkultur, wenn es sowas gibt, natürlich gibt es das, aber sehr variabel natürlich, aber so die Grundtendenzen sind eben europäisch oder vielleicht inzwischen auch amerikanisch, aber Amerika versteht sich als neues Europa. Aber sie sind eben europäisch, amerikanisch, aber sie sind nicht chinesisch und sie sind nicht islamisch.
Zu den erfolgreichsten Exportartikeln in der Expansionsgeschichte gehört noch etwas anderes, nämlich die Strukturen und Organisationsformen von Gesellschaft.
Der europäische Staat ist einer der beliebtesten Exportartikel, mit allem Drum und Dran, nicht? Und der europäische Staat ist auch einer der Gründe, der moderne europäische Machtstaat, weshalb das überhaupt möglich war, weil die Europäer in ihren ständigen Konflikten den Staat erstmal erfunden haben, was es anderswo gab. Große Reiche, China, als die Germanen noch wilde waren, haben die Chinesen schon ein hochentwickeltes Imperium gehabt. Aber das war eben politisch viel weniger intensiv und viel weniger in der Lage, Macht zu entfalten im Vergleich zum modernen Staat. Und deswegen haben die anderen, die Japaner an der Spitze im 19. Jahrhundert, sich möglichst rasch den modernen Staat angeeignet, wenn auch, wie wir alle wissen, häufig nur formal und in der Praxis eben doch manchmal sehr unvollkommen.
Ein Schlüsselbegriff, wie das alles passiert ist, ist bei Wolfgang Reinhardt der Aneignung. Dinge werden nicht aufgedrückt, sondern angeeignet. Wie genau meint er das?
Süd- und Westeuropa werden romanische Sprachen gesprochen, die aufs Latein zurückgehen. Unsere Rechtskultur beruht großenteils auf dem römischen Recht. Unsere Religion beruht zum großen Teil auf der lateinischen Kirche. Das ist alles die Erbmasse des Römischen Reiches. Aber wir sind doch keine Römer mehr. Wir sind doch keine Untertanen des Römischen Reiches mehr. Das heißt, die Römer sind im Laufe der Geschichte all dieser Dinge enteignet worden. Und wir, die Franzosen, die Spanier, die Engländer, die Deutschen, haben uns das angeeignet. Das ist genau dieser Prozess, nicht? Wie aus einer Kultur eine andere wird durch Aneignung.
Zurück zur Eingangsfrage. Von nichts kommt nichts, wenn in diesen Jahren ein Strom von Menschen nach Europa zieht, Migranten, Flüchtlinge, Menschen in Not und auf der Suche, dann ist das auch ein Resultat der Expansion Europas. Ja und nein, antwortet Wolfgang Reinhardt.
Nun, man kann sagen, das sagt man gerne, das Empire schlägt zurück. Das heißt, erst sind die Europäer ausgeschwärmt und haben die Welt unterworfen und jetzt kriegen sie die Quittung, denn jetzt kommt die Welt zurück nach Europa. Da ist einiges dran, aber eigentlich ist das schon vorbei. Das war gleich nach der Dekolonisation, als etwa Unmassen von Westindiern und Afrikanern und Indern und Pakistanis nach Großbritannien geströmt sind. Das war vielleicht der klassische Fall. Inzwischen ist die Situation etwas anders. Und man könnte sagen, das ist halt ein bisschen kurzatmig, die Europäer haben die Welt unterentwickelt hinterlassen, die koloniale Welt. Dadurch entsteht eine Notlage, ein wirtschaftlicher Engpass, der dann die Menschen dazu drängt, ihr Land zu verlassen und sich nach Europa zu flüchten. Sie würden sich auch gerne nach Amerika flüchten, aber da gibt es eben wirkungsvollere Gegenmaßnahmen. Aber das ist ein bisschen einseitig, weil wenn in den nicht-europäischen Ländern ökonomische Engpässe existieren oder existierten, dann ist das häufig genug, aber nicht immer die Verantwortung der Europäer, sondern das beruht auch zum Teil auf politischen Fehlentscheidungen der einheimischen Regierungen nach der Unabhängigkeit, für die wiederum die nichts können, weil sie einfach damaligen wirtschaftspolitischen Vorstellungen aufgesessen sind. Aber man kann ja inzwischen sehen, dass es Länder gibt, ehemalige Kolonien, Indonesien, Südkorea, die gewaltig expandiert sind und uns wirtschaftlich was vormachen. Das ist also der eine Punkt. Man kann bis zu einem gewissen Grad die Flüchtlingsbewegung auf von Europa veranlasste, verantwortete Fehlentwicklungen zurückführen, aber nicht hundertprozentig. Ein anderes ist, dass es diese Bewegung gibt, ist bereits eine Konsequenz der Aneignung der europäischen Kultur durch den Rest der Welt. Diese Leute sind ja in der Regel auch nicht arm, denn sonst könnten sie ja die Schlepper gar nicht bezahlen. Das ist ja nicht das heulende Elend, sondern das ist ein Strom von Leuten, die die Attraktivität Europas und Amerikas kennengelernt haben und nun finden, ja, an der wollen wir partizipieren. Der Witz dabei ist, das ist gewissermaßen eine Folge der Verbreitung der europäischen Kultur. Denn nur auf der Basis ist das überhaupt möglich, dass sie versuchen, sich bei uns zu integrieren.
Es ist also nicht nur Flucht aus Verarmung und Not, sondern auch die Sehnsucht nach der Kultur der Kolonisatoren?
Ich würde das nicht so vornehm nennen, sondern das ist einfach die Sehnsucht danach, besser zu leben. Aber man lebt eben schon in diesem Stil, aber man möchte im selben Stil besser leben. Wissen Sie, wir könnten das vergleichen mit unseren Mitbürgern aus den neuen Bundesländern nach der Wende. Die kannten aus dem Fernsehen, hatten sie so Ideen, wie es im Westen zugeht. Die Ideen waren großenteils falsch, nicht? Und so ähnlich ist das mit denen auch. Die haben auch Ideen, die haben auch im Fernsehen gesehen, wie es im Westen zugeht. Und da finden sie ja, da wollen wir mitmachen, nicht? Ich finde immer, die Bewegung aus der DDR in den Westen und die Rolle des Westfernsehens ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Wanderungsprozesse bei ökonomischer Ungleichheit zustande kommen können.
Und jetzt und heute, wenn wir auf die Unterwerfung der Welt und die europäische Expansion, das erst durch Expansion entstandene Europa schauen, was sehen wir dann?
Die Unterwerfung ist vorbei und das Ergebnis ist, dass die anderen sich die europäische Kultur angeeignet haben. Ich glaube, Aneignung ist das treffliche Zauberwort. Das heißt im Klartext, unsere oder der Amerikaner Kultur gehört uns gar nicht mehr, die gehört jetzt auch den anderen. Das klassische Beispiel ist die englische Sprache. Die englische Sprache ist nicht mehr the Queen's English, sondern die englische Sprache gehört den Indern und den Afrikanern, ist im Grunde eine Weltsprache geworden. Die Engländer sind, wenn sie so wollen, ihrer Sprache enteignet worden und andere haben sie sich angeeignet. Das ist ein gutes Beispiel, woran man deutlich machen kann, was ich meine. Das heißt, Unterwerfung ist vorbei, Aneignung ist auch schon vorbei, hat stattgefunden. Und das ist das, was wir Weltkultur nennen, mit tausend Differenzierungen und Übergängen. Europa expandiert weiter, aber eigentlich jetzt, das ist der Unterschied, auf friedlicher Ebene, Kraft seiner wirtschaftlichen Attraktivität. Und da ändert auch Brexit nichts dran. Trotz Brexit gibt es ja genug Anwärter, die gerne nach Europa wollen.
Wolfgang Reinhardt, emeritierter Geschichtsprofessor, über seine Universalgeschichte der europäischen Expansion, die Unterwerfung der Welt.